Meine lieben Geschwister, ich bitte euch, die Seite 161 aufzuschlagen im Neuen Testament, und zwar den Verstext Kapitel 5 im Johannesevangelium, die Verse 1 bis 14. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schafhause ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Dürre, die warteten, wenn sich das Wasser bewegete. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun der Erste, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch daselbst 38 Jahre krank gelegen. Da Jesus denselbigen sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse. Und wenn ich komme, so steiget ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselbigen Tage der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund war worden: Es ist heute Sabbat, es ziemt dich nicht, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm dein Bett und gehe hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und gehe hin? Der aber gesund war worden, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war gewichen, da so viel Volks an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe zu, du bist gesund worden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahret. Der Mensch ging hin und verkündigte es dem Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Lieber Vater, Herr, ich danke dir, Herr, für diesen Predigttext, mein Herr. Ich danke dir, Herr, heute für die Versammlung hier. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du diese Predigt auch segnest. Öffne bitte die Herzen aller derjenigen, die dieser Predigt auch zuhören, mein Heiland. Gib ihnen ein verständiges Herz, ein fleischendes Herz, mein Herr. Und bitte heile sie, mein Herr, so wie du diesen 38 Jahre alt krank liegenden Mann geheilt hast, so hier jemand ist, der genauso leidet. Ich danke dir, Vater, und erbitte dies in Jesu Christi Namen. Amen. Ja, wir sehen hier diese Geschichte. Es ist kein Gleichnis, es ist etwas, was tatsächlich passiert ist. Und was sehr, sehr interessant ist, die Verse 2 bis 4, wo das hier beschrieben wird, mit den 5 Hallen und mit den Engeln, mit dem Teich. Diese Verse hier von 2 bis 4 sind in sehr vielen Übersetzungen gar nicht drin. Die fehlen einfach. Die wurden einfach rausgenommen. Wir haben in der Lehrstunde heute auch gehört, dass es viele verfälschte Bibeln gibt und dass nicht alles Gottes Wort ist, was sich Gottes Wort nennt. Wir müssen das prüfen. Und warum fehlt das in so vielen anderen Bibeln? Weil sie einfach auf andere falsche Manuskripte basieren und weil die, die diese Übersetzung gemacht haben, einfach keinen Glauben haben, dass das wirklich so war. Die glauben nicht dem, was in der Bibel drinsteht. Deswegen haben sie es einfach mal pauschal rausgenommen. Und der Glaube ist wichtig. Der Glaube ist das, was auch Berge versetzt, sagt man. Gell? Und ich habe mir oft diese Frage gestellt, dass ich das gelesen habe in der Bibel, wo drinsteht, so ihr Glauben habt, würdet ihr zu diesem Berge sagen, versetzt dich ins Meer und es würde geschehen. Und ich, das letzte Mal, als ich nach Hemberg gefahren bin, oder war das Innsbruck, da waren da diese riesengroßen Berge und ich fahre da vorbei und da fahre da an der Zugspitze vorbei. Ich glaube, das war Richtung Innsbruck. Und dann dachte ich mir, boah, wenn ich jetzt sagen würde, zu diesem Berg, das soll sich ins Meer versetzen, das wäre was. Und dann habe ich gesagt, ist das wirklich so, Herr? Ich so, da habe ich mir gedacht, ja, wenn das der Herr sagt, dann ist es wahrscheinlich auch so. Da habe ich mir gedacht, Sascha, du musst doch an deinen Glauben arbeiten, weil da passiert nichts, der Berg ist da fest. Aber wenn der Herr das sagt, ja, dass wenn wir Glauben haben, ja, dass uns alles möglich ist, dann müssen wir das auch glauben. Und wenn hier drin steht, dass da so ein Engel gekommen ist, dass dieser Engel auch sozusagen verschaffen kann, dass einem die Krankheit weggenommen wird, dann müssen wir das einfach so glauben, wie es da in diesem Wort auch drin steht. das nun mal einleiten, vielleicht mal ganz kurz. Nun ja, was ist hier los? Also hier sind so viele Menschen praktisch, viele Kranke und die wollen da natürlich gesund werden, ja. Also es sind hier kranke Menschen, Blinde, ja, Lahme, dürre Menschen, wahrscheinlich viele auch, die körperliche Leiden haben, aber vielleicht auch seelische Leiden. Ja, also da gibt es ja so viele Krankheiten auch in der heutigen Zeit. Also irgendwie kommen auch jeden Tag neue Krankheiten irgendwie dazu. Es gibt Krankheiten, die gab es früher schon, die heißen jetzt einfach Corona und was weiß ich was alles. Und ja, es gibt viele Krankheiten und diesen Krankheiten sind natürlich auch Schmerzen verbunden. Und Schmerzen sind tatsächlich schlimm. Also Schmerzen zu haben, wenn man krank ist, ist nicht toll. Also ich kann das auch bezeugen. Letzte Zeit hatte ich auch tatsächlich so ein paar Schmerzen und so Rückenschmerzen. Schon was Fieses eigentlich, wenn du so Rückenschmerzen hast und du kannst dich kaum bewegen. Du hast Probleme, einfach normal zu gehen. Aber auch Zahnschmerzen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so richtig starke Zahnschmerzen gehabt und dann pocht es da so richtig in der Backe und du denkst dir, boah, das zieht sogar ins Ohr und du denkst dir, ist das jetzt vom Zahn oder ist das jetzt ein Gehörsturz oder ist das irgendwie was anderes? Da ist so eine krasse Symptomatik, schlimm, diese Schmerzen. Aber wisst ihr, was sehr schlimm ist, was vielleicht sogar das Allerschlimmste ist? Wenn du keine Luft kriegst, beispielsweise hast du vielleicht Corona gehabt, ja, und dann bist du vielleicht in dieses Long-Covid hineingekommen und dann kannst du nicht mehr richtig atmen. Dir fehlt einfach die Luft zum Durchatmen, ja. Es ist schlimm, wenn du nicht atmen kannst. Das ist, glaube ich, so das Grausamste überhaupt. Das ist so wahrscheinlich auch so der qualvollste Tod, den man stirbt, wenn man vielleicht ertrinkt oder so. Weil dann kann man ja nicht mehr atmen. Oder der Herr hat den qualvollsten Tod, ist er gestorben, weil er konnte nicht mehr richtig atmen. Er war da am Kreuz, ja, und die ganze Last ging so runter, ja, und er hat sich versucht, dann immer wieder so nach oben zu positionieren, damit er durchatmen kann. Der ist dann immer wieder so ein bisschen erstickt. Das dürfen wir niemals vergessen, wie der Herr für uns gelitten hat am Kreuz. Niemals sollen wir vergessen, was er getan hat und welche Schmerzen er erlitten hat. Dann ist es doch lächerlich, wenn wir so ein bisschen Zahnschmerzen haben, wenn wir ein bisschen so Bandscheibenprobleme haben, wenn wir mal so ein bisschen Probleme haben mit unseren Leiden in dem Sinne, ja. Da gab es tatsächlich Menschen, die am Kreuz, ja, auch zu Zeiten der Inquisition, die wurden verbrannt und sie haben den Herrn gelobt. Ja. Stell dir mal vor, du triffst einen im Himmel, der so gestorben ist für den Herrn, ein Märtyrertod gestorben ist. Und dann fragt er dich, was hast denn du für ein Leid gehabt? Dann sagst du, ja, ich hatte so schlimmes Leid. Ich hatte mal 2 Wochen lang ganz starke Zahnschmerzen. Aber diese Zahnschmerzen waren wirklich schlimm. Dann schaut er dich wahrscheinlich nur so an und denkt, ja, Zahnschmerzen sind schon schlimm. Ja. Also so kann man das alles dann wieder so ein bisschen relativieren und auch sich auch immer so vor Augen malen, dass das alles auch alles zeitlich ist, gell, was hier passiert, diese Trübsal. Wir haben heute gehört, du hast Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Nach dem Lachen kommt Weinen, nach dem Weinen kommt Lachen und alles ist tatsächlich vergänglich. Aber gut, Schmerzen, wir hatten das Thema Schmerz, gell? Schmerz und Leid, ja, ist eigentlich was Gutes. Wir hatten es heute schon. Wenn du Schmerzen hast und Leid und Trübsal erleidest, ist es was Tolles. Was Tolles, wenn du daraus lernst. Dann ist es was Tolles. Aber wenn du nichts daraus lernst, wisst ihr, wie der Herr so eine Person nennt, der nichts daraus lernt? Immer wieder den gleichen Fehler macht? Ein Narr. Ein Narr. Dieser Narr ist töricht. Wenn jemand zu dir sagt, dass du ein Narr bist, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Narr zu sein. Ja? Nichts Schlimmeres, ja, als ein Narr zu sein. Und Leid? Leid braucht der Mensch. Und vor allem der ungläubige Mensch braucht Leid, der noch nicht zum Herrn gekommen ist. Ein Ungläubiger braucht in den meisten Fällen Leid, dass er irgendwann mal nach oben schaut. Aber wisst ihr, was bei Leid passiert, wenn ein Mensch Leid erträgt? Prediger 7,3 sagt, dass Trauern besser ist, denn Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz wird gebessert, wenn man trauert, wenn man wirklich leidet. Das Herz wird weicher. Es wird gebessert. Man wird emotionaler. Ich kenne eine Person, die habe ich mal im Krankenhaus besucht. Und sie ist krank geworden, diese Person. Und das ist eigentlich eine sehr selbstbewusste, starke Persönlichkeit, die eigentlich immer so alles irgendwie weiß auch und ja, meistens auch für viele Leute auch in der Welt auch ein guter Ratgeber ist und alles, aber der sich meistens nichts sagen lässt. Also ich kenne eigentlich keine Situation, wo er sich hat mal was sagen lassen. Und diese Person war wirklich mal ernsthaft krank und ich habe sie mal besucht im Krankenhaus und da war diese Person wie ein Kind. So emotional, so liebevoll, du wolltest ihn am liebsten nur drücken. Und ich habe diese Person das erste Mal gesehen, wie sie diese Person weint. Das hat mir das Herz zerbrochen. Ich war nämlich dort und habe auch mit ihm geweint. Das Schlimme ist aber, oder das Traurige ist, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht im Glauben war. Dass ich ihm das Evangelium verkündige. Weil in dem Moment wäre diese Person empfänglich gewesen. Das war der Moment gewesen. Und das werde ich ja niemals vergessen auch, diesen Moment. Es ist eine Person, die mir sehr nahe ist am Herzen. Und ich hoffe, dass diese Person irgendwann mal zum Glauben kommt. Möge der Herr ihn segnen. Ja, also trauern ist eigentlich eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Das Herz wird gebessert, man schaut nach oben. Menschen bekehren sich. Man wird emotionaler, sagte ich gerade eben. Man wird wie ein Kind und Menschen schauen nach oben und sie wollen sich helfen lassen. Schauen wir mal kurz, was Psalm 90, 12 dazu sagt. Das ist eine sehr interessante Sache. Seite 838. Psalm 90, Vers 12. Den Vers habe ich schon öfters mal zitiert hier in der Predigt, weil dieser Vers elementar wichtig ist für den Menschen. Ich habe diesen Vers heute auch besprochen mit den Brüdern aus Wien und sie haben sich alle bedankt dafür, dass ich ihnen diesen Vers gezeigt habe, der da lautet: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn der Mensch sich Gedanken macht über seinen Tod, wird er sich auch Gedanken machen über seine Ewigkeit. Und wenn der Mensch sich Gedanken macht über seine Ewigkeit, wird er klug werden, weil er wird nach der Wahrheit suchen und er wird die Wahrheit finden und die Wahrheit ist Jesus Christus. Amen. Und er kommt zum Glauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt aber noch einen anderen Vers, der hier auch sehr interessant ist und der auch dazu passt. Sprüche 11, Vers 17 auf der Seite 886 im Alten Testament. Sprüche 11, Vers 7. Und wisst ihr, wir haben heute über Hoffnung geredet. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist das, was wir haben, Hoffnung. Aber unsere Hoffnung ist keine blinde Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die real ist, denn wir glauben an einen realen Gott und wir halten uns an den, den wir nicht sehen, als ob wir ihn sehen würden. Ja, er ist hier gerade in der Mitte. Aber er ist nicht nur hier in der Mitte, er ist in deinem Herzen auch. Er ist real hier. Er ist der Gastgeber heute. Kein Mensch von uns ist hier heute der Gastgeber. Wir sind heute einfach nur Gäste in der Versammlung des Herrn Jesus Christus. Das ist ein Opfer, was du bringst, dass du jede Woche in die Versammlung kommst und du tust das, was sich einfach ziemt. Ja, du kommst dahin, wo dich dein Herr bittet. Auch wenn es 100 Kilometer sind, ja, auch wenn es nur 5 Kilometer sind. Und du kommst einfach dahin, weil wenn der Herr das von dir erwartet, dann kommst du dahin. Ganz einfach. Es ist unsere Pflicht in dem Sinne. Was sagt dieser Vers? Es geht um Hoffnung. Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist Hoffnung verloren. Und das Harren der Ungerechten wird zunichte. Puh. Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist Hoffnung verloren. Welche Hoffnung ist das? Die Hoffnung, dass er zum Glauben kommt, dass er errettet wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, Halleluja, solange ein Mensch lebt, gibt es Hoffnung, dass er sich bekehrt. Und vielleicht bist du enttäuscht, traurig, dass deine Mutter, dein Vater vielleicht nicht errettet ist. Aber es ist Hoffnung da. Und dein Beten, dein Wandel ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du regelmäßig betest und vielleicht auch mal fastest für deine Verwandten, die nicht errettet sind, dann wird der Herr dein Gebet erhören. Früher oder später wird er es erhören. Er sagt nämlich, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Also du und dein Haus zur rechten Zeit. Aber wenn du in deinem Lauf hier lieber in der Welt bist und du ein Christ bist, der sagt, mir reichen 80% Wahrheit. Ich hatte gestern das Thema mit einem Bruder. Ich brauche keine 100% Wahrheit. Mir reicht 80% Wahrheit. Mir reicht eine gefälschte Bibel. Mir reicht es, wenn ich einmal in einem Monat in eine Gemeinde gehe. Mir reicht es, wenn ich vielleicht irgendwann mal jemanden ein Traktat in die Hand drücke. Ich kann auch ein U-Boot-Christ sein. Ich bin doch errettet. Dann bist du signifikant dafür verantwortlich, dass deine Familie in die Hölle geht. Muss man ganz klar sagen. Weil der Herr wird dir dann zeigen, schau mal, wenn du so gewandelt hättest, wie es sich geziemt, schau mal, was alles passiert wäre. Der hätte sich bekehrt, der hätte sich bekehrt. Kennt ihr diesen Domino-Effekt? Domino-Effekt. Weißt du, vielleicht hast du jemanden in der Familie, der wartet nur darauf, dass er sich bekehrt. Du musst ein gutes Vorbild sein. Und diese Person hat vielleicht so ein Talent vom Herrn gekriegt, so ein Potenzial, wie keiner von uns hier. Und er ist vielleicht dafür, hätte das Potenzial gehabt, dass eine Erweckung passiert in deinem Bereich. Durch deinen Wandel hat er sich nicht bekehrt. Ich meine, wir haben den freien Willen. Glaub nicht, dass das irgendwie so ist, der Herr auf den Knopf drückt und die Menschen bekehren sich. Nein. Der Herr sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er gibt euch den freien Willen. Er zeigt uns, wie wir recht wandeln sollen. Warum haben wir unsere Versammlungen jede Woche? Damit ihr Gottes Wort hört. Das sind doch nicht meine Worte hier, die ich sage. Ich bin ein Nichtsnutz. Ich lese einfach das, was aus der Bibel steht. Das sind Gottes Worte, die hier gepredigt werden. Ja? Das ist sehr wichtig, dass ihr das auch glaubt, was da drin steht. Und daran festhält. Aber nicht nur jetzt hier in der Versammlung. Und wenn ihr dann nach Hause geht, dann macht ihr den Fernseher an und habt alles wieder vergessen und legt euch schlafen. Und morgen dann habt ihr keinen Plan, was ihr tut und dann ist alles verloren. Nein, so funktioniert das nicht. Das geht nicht. Das ist ein Kampf hier, jeden Tag. Jeder Tag ist ein Kampf. Ruh dich nicht auf deinen Erfolg aus. Preis den Herrn. Gestern haben sich 3 Menschen bekehrt zum Herrn. Ja, weil wir rausgegangen sind. Sollen wir uns jetzt ausruhen? Nein, gar nicht. Weitermachen, bis zum Schluss. Wie Paulus es gesagt hat. Ja, ich habe das Feld behalten, ich habe Glauben bewahrt. Ja. Das ist das. Das ist dann, wisst ihr, es ist ein Gesetz hier. Es gibt ein fundamentales Gesetz hier in dieser Welt. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja? Wenn du Fleiß säst, wenn du fleißig bist für den Herrn, dann wirst du Früchte ernten. Ja? Nach dem Maß, was dir Gott gegeben hat an Glauben und auch Talenten. Aber glaubt mir, jeder von euch hat das Potenzial, Gewaltiges zu vollbringen, aber nicht, weil du so toll bist, sondern weil der Heilige Geist durch dich wirkt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Vergiss das bitte niemals. Also Hoffnung ist fundamental wichtig. Und bitte, seid nicht traurig, bleibt im Gebet für eure Familien oder für irgendwelche Dinge, die euch irgendwie betrüben. Und vertraut auf den Herrn. Vertrauen, Glauben ist Vertrauen. Sich zu verlassen auf jemanden, das ist Glaube. Ja? Glaube versetzt Berge. Ich meine, Elia hat gebetet, er hat so einen starken Glauben gehabt. 3 Jahre hat es nicht geregnet. Boah. Stell dir mal vor, du betest heute und sagst, Herr, ich bitte dich, wach, dass es ab morgen 3 Jahre lang schneit. Jeden Tag. Das wäre nicht so toll. Wäre kein gutes Gebet, oder? Da könnte man jeden Tag Skifahren oder sowas. Ja? Aber ich meine, das ist doch wunderbar. Und dann betet er wieder und sagt, Herr, es reicht jetzt, 3 Jahre hat reicht, tu mal wieder, das ist bitte, es soll jetzt wieder regnen. Und ja, und dann hat es der Herr einfach getan. Der Herr hört, wenn du ein reines Herz hast, der Herr liebt das, wenn du ein reines Herz hast, ein gläubiges Herz, er wird gewaltiglich, wird er durch dich, wird er hier handeln in der Welt und es wird gewaltige Sachen werden passieren in deiner Umgebung. Hab doch dieses Vertrauen. Hab doch dieses Vertrauen. Ja? Ich meine, wir haben 4 Jahre gebetet für die Geschwister aus Wien. Da hat sich einer bekehrt, danach haben sich innerhalb von ein paar Monaten haben sich die ganzen Brüder bekehrt. Jetzt noch mein Schwager, sie sind fleißig dran, Bibel zu lesen. Sie haben sich gestern getroffen, lesen Bibel, heute Bibelstunde, wollen auf die Straße gehen, wollen jeden verkündigen. Ja, bitteschön, habt doch Geduld und betet. Ich weiß, dass ihr viele Verwandten habt, Familienmitglieder, enge Verwandte, die nicht im Herrn sind. Seid stark, aber ihr müsst auch konsequent sein. Ihr dürft nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Ihr dürft nicht lauwarm sein. Ihr müsst für die Wahrheit einstehen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, den geraden Weg zu gehen. Und scheut keine Konflikte. Ja? Die Leute müssen wissen, dass ihr anders seid. Das ist wichtig. Ja? Ihr müsst Gesprächsstoff sein. Bei euch in der Umgebung. Die Leute müssen über euch reden. Wenn sie nicht über euch reden, macht ihr irgendwas falsch. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber es ist wunderbar, wenn sie euch über euch reden, dann denken sie sich, boah, der geht ja wirklich jede Woche in die Versammlung. Boah, der geht ja auf die Straße. Boah, tatsächlich, sein Leben ist irgendwie besser geworden. Das werden sie euch niemals ins Gesicht sagen, aber sie sehen das alle. Ja, sie sehen eure Veränderung. Und das ist das, was ein Herz weich macht. Das ist das, was ein Mensch bewegt, nachzudenken über sein Leben. Und dann werden sich Menschen bekehren. Und dann werden diese Menschen im Himmel sagen, ich danke dir, dass du recht getan hast und den geraden Weg gegangen bist. Denn durch deinen Wandel habe ich mich bekehrt. Danke sehr. Amen. Ist das nicht viel wertvoller als Fernsehen schauen oder auf irgendwelche weltlichen Dinge zu tun? Die unserem Fleisch gefallen, oder? Wenn du einer Seele geholfen hast, in den Himmel zu kommen und nicht in der Hölle zu brennen, das ist wunderbar. Wenn der Mensch tot ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Aber solange er lebt, gibt es Hoffnung. Verliert nicht die Hoffnung. Zurück zum Text. Hier konnte tatsächlich nur einer gesund werden. Jeder will gesund werden, gell? Das ist doch das Allerwichtigste. Damals, aber auch heute. Wenn du jemanden fragst, was ist das Wichtigste? Sie sagen immer Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, aber zum Glück, wir sind alle gesund. Ja, aber du musst für die Ewigkeit gesund werden. Nicht nur für diese Welt. Das ist das Wichtigste. Verse 5 und 6. Gehen wir mal zurück zu unserem Text auf Seite 161 im Neuen Testament. 161. Verse 5 und 6. Es war aber ein Mensch, das selbst 38 Jahre lang krank gelegen. Schlimm, wenn man 38 Jahre lang an einer Krankheit leidet. Krank gelegen, wahrscheinlich konnte er sich auch nicht richtig bewegen. Vielleicht hat er einen 5-fachen Bandscheibenvorfall gehabt, der nicht mehr heilt oder irgendwas anderes, man weiß es nicht genau. Da Jesus denselbigen sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Habt ihr mal über diesen Vers mal nachgedacht, was da steht? Dieser Vers, der hat es in sich. Also, was passiert hier gerade? Folgendes, Gott sucht kranke Menschen. Gott sucht kranke Menschen. Er will sie gesund machen. Er will der Arzt sein. Er will dein Arzt sein. Ja, wir wissen, dass der Herr für die Kranken gekommen ist, oder? Wir sind alle krank. Alle krank gewesen. Das Blut hat uns gereinigt. Aber du kannst doch jetzt krank sein in deinem Lauf. Weil du hast noch dieses kaputte Fleisch. Und du bist zu nichts Nütze, sagt die Bibel. Das sind nicht meine Worte, der Herr sagt das. Euer Fleisch, ihr dient dem Gesetz des Fleisches, das möchte sündigen. Aber du hast einen inwendigen Menschen in dir, ja, der möchte Recht tun, denn du bist von Neuem geboren. Das heißt, im Endeffekt hast du da zwei Naturen und die eine kämpft gegen die andere. Für welche entscheidest du dich? Und hier ist es so, dass der Herr diesen Menschen aufsucht und er stellt ihn eine signifikante Frage. Er sagt zu ihm, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Gestern waren wir auf der Straße und haben gepredigt. Und habe ich dann gepredigt da und da war diese Masse von Menschen. Also wir standen da und es war so viel los. Ich glaube, in 10 Sekunden sind 20 bis 30 Menschen vorbeigegangen. Jetzt kannst du das mal hochrechnen, wie viele Menschen da vorbeigehen, wenn du da 2 Stunden bist. Tausende von Menschen, die das Wort hören. Das ist voll gewaltig, weil der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Indem sie es hören, kann der Heilige Geist ja, sie ihre Sünden überführen. Und dann habe ich da gepredigt und habe gesagt, Gott will euch heilen. Er will euch reinigen durch sein Blut. Er will euch eine Bluttransfusion geben. Euer Blut muss gereinigt werden. Durch sein Blut, was er am Kreuz gegeben hat. Das heißt, der Herr, der sucht die Kranken. Und er stellt dir die wichtigste Frage überhaupt. Willst du gesund werden? Er stellt dir erstens diese Frage, wenn du ungläubig wirst, willst du gesund werden? Willst du das ewige Leben haben? Ja, du hast dich bekehrt. Preist den Herrn, das ist das Allerwichtigste. Du hast das ewige Leben. Aber dann hast du hier noch einen Lauf zu laufen. Und in diesem Lauf kannst du krank werden. Du kannst sogar schlimm krank werden. Es gibt so viele Krankheiten, die man kriegen kann. Und dann fragt der Herr, willst du gesund werden? 38 Jahre lang war dieser Mensch da krank gelegen und hat versucht, aus eigener Kraft gesund zu werden. Und wisst ihr, in Vers 7 steht hier etwas, was mir lange Zeit nicht aufgefallen ist. Erst als ich diesen Text jetzt auch vorbereitet habe, auch näher, ist es mir aufgefallen. Und es ist tatsächlich, es spiegelt das wider, wie wir Menschen eigentlich sind. Wir sind Narren, töricht, dumm, blind, einfach zu nichts zu gebrauchen. Ich meine, da stellt dir der Herr die Frage, der Himmel und Erde erschaffen hat, der allmächtige Gott stellt dir die Frage, willst du gesund werden? Ich meine, wenn du jetzt krank bist, gehst du zum Arzt und vielleicht hast du Krebs oder irgendwie eine andere schlimme Krankheit und dann sagt dir jemand, hey, in Amerika ist der Arzt, ich habe gehört, der soll voll gut sein, der kann dich vielleicht gesund machen. Weißt du, was du törichter Mensch als erstes machst? Du schaust, was das Flugticket kostet und du fliegst sofort dahin. Weil du hast Hoffnung, dass dir dieser Mensch dort in Amerika vielleicht helfen kann und du wirst gesund. Aber hier stellt dir der wahrhaftige Gott die Frage, willst du gesund werden? Und du sagst nicht ja. Du sagst nicht ja. Er sagt nicht ja. Er sagt nicht ja. Ist euch das aufgefallen, dass dieser Mensch hier, dieser Kranke, nicht ja sagt? In Vers 7. Das ist schlimm. Das zeigt, wie wir Menschen sind. Wir sind zu nichts zu gebrauchen. Schlimm, dass wir so sind, wie wir sind. Wir sind zu nichts zu gebrauchen. Was sagt dieser Mann in Vers 7? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Er sagt, die anderen sind schuld, keiner hilft mir, ich bin der arme Kranke hier, 38 Jahre lang krank. Ich bin schon zu so vielen Ärzten gegangen, keiner konnte mir helfen. Und nicht mal hier hilft mir jemand. Die anderen sind immer schuld. Anstatt zu Gott zu sagen, ja, ich will krank werden, hilf mir. Ich will gesund werden, Entschuldigung. Gesund werden natürlich. Ich bin krank und will gesund werden. Schlimm, oder? Das ist sehr tragisch. Weil der Herr fragt euch auch jedes Mal, immer wieder, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, willst du gesund werden? Bist du genauso töricht wie dieser Kranke? Oder sagst du, ja, mein Herr, ich will gesund werden. Ich möchte frei werden von dieser Sünde. Ich möchte frei werden von diesem Leiden. Weil du bist der Einzige, der mir helfen kann. Niemand anders kann mir helfen. Das wäre klug. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Dass Jesus Christus dich heilen möchte. Stell dir mal vor, du hast ein todkrankes Kind als Vater. Dein Kind ist todkrank. Und du als Vater hast die Medizin, dein Kind gesund zu machen. Und du kommst zu deinem Kind und sagst, Kind, nimm meine Hand, nimm diese Medizin, das macht dich gesund. Und das Kind sagt, nein, ich brauche deine Medizin nicht. Ich suche mir meine eigene Medizin. Und du weißt ganz genau, dass wenn dein Kind diese Medizin nicht nimmt, das Kind sterben wird. Du bist das Kind. Ihr seid diese Kinder. Gott reicht euch die Hand, aber ihr wollt nicht gesund werden. Gott in seiner Gnade, was macht er in Vers 8? Jesus spricht zu ihm, stehe auf, nimm dein Bett und geh hin. In seiner Gnade errettete er ihn dennoch. Ich meine, wenn Gott spricht, dann passiert es, dann geschieht es. Gott spricht, ein Baum entsteht, der Himmel entsteht, Gott ist das Wort. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Amen. Gott sprach und es geschieht. Der Herr bewertet das Wissen jedes Menschen. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Dieser Mensch wusste nicht, wer Jesus Christus war. Ich meine, wenn dieser Mensch gewusst hätte, dass es Jesus Christus war, hätte er wahrscheinlich ja gesagt, errette mich. Und deswegen denke ich, dass der Herr hier Gnade gehabt hat. Er gesagt, ich errette dich. Ich setze hier ein Zeichen, damit jeder weiß, dass ich der Gott bin, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich errette diesen Menschen von seiner Trübsal, von seiner Krankheit. Aber du weißt, wer Gott ist. Du weißt, wer Jesus Christus ist. Und du lässt dir nicht helfen. Das ist eine Schande. Du sagst, nein, ich brauche dich nicht. Ich möchte lieber krank sein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Hat ihn gesund gemacht und hat gesagt, jetzt geh mal. Und alsbald war der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselbigen Tages der Sabbat. Er war gehorsam. Er hat einfach gemacht, was der Herr gesagt hat. Er hat ihn gesund gemacht, hat gesagt, steh auf und gehe dahin. Genauso will Gott auch mit dir handeln. Er möchte, dass du aufstehst. Steh auf, fester Tritt, geh dahin. Was ich sage, wo ich sage, geh zu dem Arzt, lass dich heilen, lass dir helfen. Ja? Aber es ist deine Entscheidung. Wer hat es richtig gemacht? Ich bewundere diese Frau. Ich bewundere diese Frau, die so viel Mut hatte. Markus 5, Vers 25 bis 29 auf der Seite 67. Seite 67. Markus 5, die Verse 25 bis 29. Genau. Und dann lese ich noch den Vers 34. Auf der Seite, ja, auf der gleichen Seite, ne, auf der nächsten Seite ist er dann. Aber ich fange mal an mit Vers 25 bis 29. Und da war ein Weib, das hatte den Blutgang 12 Jahre gehabt und viel erlitten von vielen Ärzten und hatte all ihr Gut darob verzehrt und half ihr nichts, sondern vielmehr war das Ärger mit ihr. Da die von Jesu hörete, kam sie im Volk von hinten zu und rührte sein Kleid an. Denn sie sprach, wenn ich nur sein Kleid möchte anrühren, so würde ich gesund. Und alsbald vertrocknete der Brunnen ihres Bluts und sie fühlte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage war gesund worden. Ich habe Respekt vor dieser Frau. Sie wusste, sie hat von Jesus Christus gehört, wie viele Menschen er geheilt hat. Sie hat gewusst, diese Person muss Gott sein, weil nur Gott kann diese ganzen Wunder tun. Sie hatte Beschwerden, sie hatte Leiden. Nicht der Herr ist zu ihr gekommen, sie ist zum Herrn gegangen. Sie hat diesen Mut gehabt, obwohl da so viele Menschen waren, diese Masse, dass sie sich anschleicht. Sie hat so einen starken Glauben gehabt, dass sie von hinten zu Jesus gegangen ist und sein Kleid angerührt. Sie hat so einen Glauben gehabt, sie wollte gesund werden, diese Frau. Sie hat diese Hoffnung gehabt, sie hat diesen Mut gehabt. Ich sage euch eins, meine lieben Brüder. Wir müssen uns manchmal ein Vorbild an unseren Frauen nehmen. Oder? Diese Frau 12 Jahre lang krank. Sie hat es gehört, sofort hingegangen. Der Mann 38 Jahre lang krank gelegen. Er hat auch gehört, dass da irgendwelche Wunder getan. Hat er sich irgendwie versucht, irgendwie den Herrn irgendwie ausfindig zu machen? Nein, der Herr hat ihn aufgesucht. Ihr sollt so sein wie diese Frau. Mut haben. Zum Herrn gehen mit euren Beschwerden, mit euren Problemen, mit euren Trübsalen, mit euren Sünden, mit allem, was ihr habt und sagt, Herr, ich will dich anfassen, Herr, bitte, ich möchte dich greifen, deine Füße. Es reicht, wenn ich deine Füße küsse. Ich bin es nicht wert, dass ich deine Füße küsse, aber ich will sie küssen. Mach mich gesund. Mach mich bitte gesund. Nimm dir ein Beispiel an diese Frau. Was sagt der Herr zu dem, wie diese Frau gehandelt hat? Vers 34. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, er nennt sie meine Tochter. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin mit Frieden und sei gesund von deiner Plage. Boah. Das ist ja mal was. Ich meine, das, was hier steht, das ist die Heilige Schrift. Das ist Gottes Wort. Glaubst du, was hier drin steht? Ich meine, wenn du nicht glaubst, was hier drin steht, dann brauchst du hier nicht in die Versammlung kommen. Oder? Warum kommst du dann überhaupt in die Versammlung, wenn du nicht dem glaubst, was hier drin steht? Dann kannst du genauso gut die Verse, vorhin die Verse, die ich gezeigt habe, ebenfalls rausschneiden aus deiner Bibel. Weil das ist das, was die Wahrheit ist. Glauben heißt Vertrauen. Ja, der Herr will uns erretten. Vers 14. Vers 14, Ausgangsvers. Ausgangstext auf der Seite 161. Vers 14. 161. Also wir wissen, dass da dieser Mann war und der Herr hat ihn gesund gemacht, gell? Und der Mann ist dann weggegangen. Und was sagt der Herr in Vers 14? Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe zu, du bist gesund worden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Boah, der Mann war wegen seiner Sünden krank gewesen. Wisst ihr, die Sünde macht krank. Die Sünde macht krank. Der Mann war 38 Jahre lang krank aufgrund seiner Sünde. Es ist hier logisch, oder? Dass die Sünde dafür verantwortlich war. sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Also es heißt, Gott heilt dich, er macht dich gesund und wenn du dann weiter sündigst, dann spielst du mit dem Feuer. Dann spielst du tatsächlich mit dem Feuer. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dich der Teufel platt macht. Weil er kommt dann, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid wie in einer Arena. Wir kennen die Geschichte um Hiob. Du bist nun ein Kind Gottes und du spielst die ganze Zeit mit Sünde. Und dann kommt der Feind und sagt, schau mal, das ist ein Kind Gottes. Sündigt ununterbrochen. Schau mal, immer wieder. Er hat diese Sünde nicht bekannt. Du musst mir erlauben, jetzt muss ich ihn mal richtig rannehmen. Und dann kann Gott nicht sagen, nein, nimm ihn nicht dran, weil es ist die Wahrheit, was der Teufel sagt. Das ist das Fatale. Das ist das Fatale. Der Teufel beobachtet dich und mich ununterbrochen. Das ist das Gefährliche an dieser ganzen Sache. Er beobachtet dich und mich jeden Tag. Und wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, was sagt die Heilige Schrift? So sind wir Knechte der Sünde. Und die Sünde folgt einem Gesetz. Die Sünde führt zum Tod. So ihr fleischlich lebet, werdet ihr sterben müssen, heißt der Herr, sagt der Herr. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bitte, ich möchte euch keine Angst machen, das sind Gottes Worte, was hier steht. Das sind nicht meine Worte, was ich sage. Ihr könnt das alles überprüfen. Spiel nicht mit dem Feuer. Galater 6,7 sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Erntete er auf sein Fleisch, wandelt er im Fleische, wird er von dem Fleische den Tod ernten. Ja. Das sind Gesetze, fundamentale Gesetze. Ich meine, du bist ein Kind Gottes geworden, was hast du eigentlich noch mit Sünden zu tun, oder? Ich meine, du bist doch der Sünde abgestorben. Wir wollen doch nicht mehr sündigen. Die Sünde, wir gehen doch predigen und sagen den Leuten, sie sollen sich versöhnen lassen mit Gott. Dann dürfen wir doch nicht sündigen, oder? Das ist doch das passt doch gar nicht zusammen. Gott lässt sich nicht spotten. Niemals. Gott lässt sich nicht spotten. Wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun, der Sünde strafen wird. Gott wird es nicht zulassen, dass wir unseren Leib beschmutzen durch die Sünde, weil dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Leib gehört nicht dir. Schaut mal, was hier steht in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, Seite 282. Sehr wichtige Verse. Seite 282, 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Wie kannst du dem Herrn Ehre erweisen in dieser Welt? Wie kannst du persönlich dem Herrn Ehre erweisen in dieser Welt? Vers 19 und 20 sagt, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Und jetzt sehr wichtig, denn ihr seid teuer erkauft und jetzt hat fundamental wichtig, darum, so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Du sollst Gott preisen an deinem Leibe. Du sollst deinen Leibe nicht beschmutzen mit Sünde. Ich meine, du bist Fleisch und Bein vom Herrn Jesus Christus. Du bist an seinem Leibe. Du bist vielleicht ein Finger von ihm oder vielleicht auch nur ein Fingernagel. Ich weiß es nicht. Aber beschmutze bitte nicht Jesu Leib. Was meinst du, wie Gott leidet und weint, wenn er uns sieht, dass wir sündigen hier jedes Mal und die Sünde nicht bekennen? Ja? Tust du gerne duschen in der Früh, wenn du aufstehst? Wie oft? Jeden Tag oder einmal in einem Monat? Ich meine, wie schlimm ist das? Versuch mal einen Monat lang nicht zu duschen. Ich meine, da kriegst du so einen Belag hier wahrscheinlich auf die Haut. Das ist grausam. Oder putz dir mal 2 Wochen lang nicht die Zähne. 2 Wochen lang nicht die Zähne putzen. Ich habe mir mal, glaube ich, 2 Tage oder so 3 Tage die Zähne nicht geputzt, weil ich einfach mal zu faul, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Und das war grausam, das war schlimm. Da dachte ich, ist da eine Atombombe explodiert oder was ist da passiert? Das ist Schmutz, das ist Dreck, der sich da ansammelt. Und wir sollen uns säubern. Jedes Mal, wenn wir sündigen und diese Sünde nicht bekennen, dann nehmen wir Dreck und tun das an den Leib vom Herrn anhäufen irgendwie. Ja. Das ist, also ihr seht, wir haben hier eine gewisse Verantwortung, nicht nur für uns, sondern in erster Linie, um den Leib des Herrn sauber zu halten. Ja. Und dann denke ich mir, boah Herr, du bist echt gnädig hier mit uns Menschen. Wenn du mir die Kraft geben würdest, mal zu richten hier über diese Welt, ich hätte diese Welt schon 100.000 Mal zerstört. An einem Tag, wenn ich sehe, was hier in der Welt alles los ist. Ja. Oder wenn du siehst auf der Straße, wie die Menschen den Herrn ablehnen und spotten und alles. Und er ist so gnädig und gibt den Menschen nochmal eine Chance und da nochmal eine Chance. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Dass wir einen Gott der Balance haben. Gleichgewicht. Auf der einen Seite Liebe, auf der anderen Seite Gerechtigkeit. Das darf niemals irgendwie ein Ungleichgewicht sein. Und so ist es bei uns auch. In dem einen Moment willst du am liebsten die ganze Welt zerstören und im anderen Moment sagst du, oh bitte, Herr, schenk Gnade mit diesen Menschen. Preis den Herrn dafür, oder? In einem Moment willst du am liebsten hier gleich sofort eine Strafpredigt machen und alles und im anderen Moment betest du und gehst auf die Knie und fastest für gewisse Menschen und sagst, bitte hab nochmal Gnade mit dieser Person. Errette sie, gib ihr ein weiches Herz und alles. Das ist ein Gott der Balance. Genauso handelt auch Gott. In einem Moment wollte er das ganze israelische Volk zerstören. Dann kommt Mose und sagt, hab Gnade mit ihnen. Und sagt er, okay. Boah. Vielleicht hätte Gott schon viele Menschen zerstört und hat es aufgrund eurer Gebete nicht getan, weil ihr für sie betet. Wisst ihr das? Wisst ihr, wie stark eure Gebete sind? Das ist Balance. Gott kann niemals zu viel Gnade geben oder manchmal zu gerecht sein. Das geht nicht. Es ist immer ausgeglichen bei ihm. Und ich danke dem Herrn dafür, dass er immer wieder Gnade hat mit uns. Ja. Und das gilt für alle Menschen, ja, dass wir unseren Leib heilig halten sollten. Für Männer als auch für Frauen. Bekennt eure Sünden dem Herrn und lasst euch gesund machen. Der Herr wartet mit seiner Hand und fragt dich, willst du gesund werden? Er wartet nur drauf. Nimm sie an diese Hand, sie kann dir helfen. Sag ja und sei wie diese Frau. Und ich helfe dir sofort. Ich mache dein Herz weich. Ich errette dich. Du wirst gesund. Und du musst nicht ansehen, versetz dich jetzt in die Lage des Herrn, wie dein Kind stirbt. Sondern lass dich erretten. Du bist das Kind. Es ist schlimm für einen Vater, wenn er sieht, dass sein Kind stirbt. Wie schlimm ist es für Gott, wenn er sieht, dass wir dahin gehen? Ja? Schlimm, muss es schlimm sein für den Herrn. Bekennt eure Sünden, so wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1,9, so wird deine Gemeinschaft wieder mit dem Herrn hergestellt. Wichtig, der Herr sucht dich auf, jeden Tag. Er wartet nur auf dich und will ein Ja hören. Was ist einfacher zu sagen, ja oder nein? Wie viele Buchstaben hat Ja? Wie viele Buchstaben hat Nein? Was ist einfacher? Ja. Ja. Deswegen heißt es ja auch Ja. Sag Ja zum Evangelium. Einfach. Egal in welchem, egal wo du bist auf der ganzen Welt, wenn du Ja sagst, versteht es jeder. Bin ich mir sicher. Ja, du kannst auch Jep sagen oder Ja oder Ja. Machst du automatisch auch Ja. Ja. Du sagst nicht, ja, oder? Sagst ja. Es ist auch einfacher, wenn du so machst, als so, das tut weh. Aber wenn du so machst, ist einfach. Ja, also ja, kurz einfach. Erledigt, Thema ist erledigt. Also das heißt, wenn du heute hier rausgehst oder auch jetzt im Moment sagst, ja Herr, ich will. Ich will deine Heilung haben. Und wisst ihr, was der Feind dann macht? Er sagt dann, nein, ich habe ihn verloren. Wenn du ja sagst, dann kann er nichts mehr tun. Er kann dich nicht mehr angreifen. Nur der Herr kann dir helfen. Schön, dass man einen hat, der einen helfen kann. Und Gott hat dich schon gefunden. Das ist schön. Weil Gott lebt in dir, gemäß Galater 2,20, oder? Er lebt in dir und du kannst jederzeit zu ihm kommen. Dem Herrn ist es egal, wie du aussiehst, woher du kommst. Ihm ist es egal, ob du obdachlos bist, ob du reich bist. Wisst ihr, was gestern wunderbar war? Und das, dieser Moment wird mir nicht aus dem Kopf gehen. Da war ein obdachloser Mann. Der kam einfach zu uns. Der Herr hat ihn geschickt. Er sagt zu uns, do you have something in English? Habt ihr etwas auf Englisch? Ich so, boah, heftig. Ich so, hab da mit ihm geredet. Hab ihn gefragt, ob er den Herrn kennt. Mit mir zur Seite gegangen. Hab ihn erklärt in der Bibel. Er will sich bekehren. Freude gehabt. Und wisst ihr, was das Ding war? Ich hatte meine Straßenprediger-Bibel King James auf Englisch, die habe ich schön markiert und alles. Und es war die einzige Bibel, die ich da hatte. Und dann habe ich sofort mein Gewissen so, der Herr so, gib ihm die Bibel, gib ihm die Bibel. Und ich so, diese Bibel gehört mir. diese Bibel gehört mir. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich gebe ich sie ihm. Ich gebe sie ihm. Ich habe noch die Sachen von meinem Sohn abfotografieren lassen, die ich hier hinten reingemacht habe. Und bin dann zu ihm gegangen, Paul, gell, heißt er, Paul, und zeige ihm die Bibel. Schau mal, ich habe hier eine King James Bibel. Er hat sie genommen. Er hat sich so bedankt. Dann bin ich gegangen, dann habe ich ihn beobachtet. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich hingesetzt auf offener Straße, im Schneidersitz und hat angefangen, die King James zu lesen. Amen. Das ist ja! Herr, ich mache das, was du möchtest. Ich habe sie ihm gegeben. Mein Herz ist aufgegangen. Ich war so freudig. Ich habe es gleich dem Bruder Florian erzählt. Er hat sich auch gefreut. Heute kam er zu mir und hat mir die gleiche Geschichte nochmal erzählt, obwohl ich ihm eigentlich die Geschichte erzählt habe. Und das hat Freude gegeben. Du hast gesehen, dieser Mann hat nichts gehabt. Der war auf der Straße. Der hat seine Wohnung im Einkaufswagen gehabt. Ja. Hat sich lange Zeit wahrscheinlich nicht geduscht, war total schmutzig. Und er hat eine Liebe zu Gott gehabt. Und ich hätte ihn am liebsten umarmt und geküsst. Diesen Menschen. Weil er den Herrn liebt. Er hat das Wort aufgeschlagen, hat angefangen zu lesen in der King James. Hat sich so bedankt. Dann hatten wir da so ein bisschen Leergut, so Flaschen, da haben wir ihn gegeben, weil er Flaschen sammelt. Der hat sich so bedankt, weil wir ihm 3-4 Flaschen gegeben haben. Und dann war da noch so sein Freund da, mit dem er auf der Straße war. Und dann habe ich ihm gesagt, du, es ist deine Aufgabe, dass du ihm das Evangelium sagst und ihm zeugst. Ich sage, mach der. Das ist dieser Domino-Effekt. Wisst ihr, was der Herr da machen kann? Der Herr kann dafür sorgen, dass beide wieder ein normales Leben führen können. Und wie? Was war der Grund dafür, oder was war der Auslöser, dass das passiert? Gehorsam. Ich habe ja gesagt. Ich habe das gecheckt, dass der Herr ihn geschickt hat. 5 Minuten davor haben wir gebetet zum Herrn. Herr, bitte schick uns noch Seelen, so es dein Will ist, dass sich Menschen bekehren. Wir waren schon 1,5 Stunden auf der Straße. Nach dem Gebet, innerhalb von 5 Minuten, bekehren sich 3 Menschen. Ohne dass wir irgendetwas gemacht haben, sie sind selber auf uns zugekommen. Oder? Das ist ja. aus unserer Kraft heraus können wir nichts tun. Das war der Herr. Er hat das alles gemacht. Das ist Freude, das ist Leben, das ist Liebe zu anderen Menschen. Sich freuen, wenn es anderen Menschen gut geht. Deswegen sind wir heute hier. Und Gott, das, was ich euch heute hier gepredigt habe, liebe Geschwister, das predigt der Herr. Und warum sagt er das so deutlich? Weil er euch so sehr liebt. Weil du willst auch nicht, dass dein Kind stirbt. Du willst dein Kind erretten. Du willst es erretten. Und manchmal musst du schreien. Und egal, wenn du auch nichts zu essen oder zu trinken hast, du gibst dein ganzes Geld, um dein Kind zu erretten, wenn du weißt, es gibt irgendwo Medizin. Und du tust alles für dein Kind. Und genauso tut es der Herr. Und wir brauchen das zu hören. Wenn wir es nicht hören, werden wir nichts ändern. Deswegen seid ihr heute hier. Ich möchte euch gerne noch eine Skizze zeigen. Ich möchte euch bitten, meine Talente hier etwas zu entschuldigen. Meine Tochter hat mir noch geholfen und hat etwas korrigiert, weil zeichnen kann ich leider nicht. Ich gehe mal hier auf die rechte Seite. Das ist nochmal eine kurze Illustration von dem, was wir heute hier gehört haben. Wir sehen hier dieses Dreieck, das bist du. Wir sind eine Dreieinigkeit nach dem Bilde Gottes geschaffen. Schwester, kannst du das so sehen? Geht, dann gehe ich mal auf die Seite. Wir sind eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Du hast eine Seele, ein Bild des Vaters. Du hast einen Leib, ein Bild des Herrn Jesus Christus. Und du hast einen Geist, ein Bild des Heiligen Geistes. Der Teufel ist sehr eifersüchtig. Er hat keine Seele. Die Seele ist ein Bild des Vaters. Er möchte unsere Seele zerstören. Er ist ein Nachahmer und will dich kaputt machen. Er will die Seelen klauen. Er ist eifersüchtig auf dich. Es gibt Krankheiten hier in dieser Welt. Seelische Krankheiten, Depressionen, Angststörungen oder Burnout. Schlimme Sachen, sie gehen auf die Seele. Es gibt leibliche Krankheiten, also die den Leib sozusagen angreifen. Du kannst Rückenschmerzen haben, haben wir gesagt, Zahnschmerzen, aber auch Krebs kannst leiden am Leibe, am Körper. Es gibt aber auch Sachen, die deinen Atem, deine Luft blockieren. Pneuma, ein Bild des Heiligen Geistes. Der Herr hat seinen Hauch gegeben, seinen Heiligen Geist, und es entstand Leben, als er in Adam reingeblasen hat. Ja? Das sind wir. Und wenn du Atemprobleme hast und nicht, wenn du nicht atmen kannst, das ist schlimm. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht Gottes Odem aus ihm raus, der Geist geht zum Herrn zurück. Wir sehen, wir haben hier mit mehreren Krankheiten zu tun und der Teufel will dich zerstören und du dich selber auch. Aber schaut mal, seht ihr diese wunderbare Hand hier? Die Hand Gottes. Gottes Hand. Er reicht dir die Hand und sagt, ich gebe dir meine helfende Hand, komm zu mir, ich will dich erretten. Auf der anderen Seite haben wir den Teufel, der mit dem Messer hinter dir herläuft und sticht es in dein Herz rein. Ja. Er sticht es rein und verleitet dich zur Sünde. Und die Sünde trennt von Gott. Du kriegst ein verstocktes Herz. Er zerstört dich. Er setzt dir Zweifel in den Kopf. Das ist alles Folge der Sünde. Aber der größte Feind ist nicht der Teufel, das bist du selbst. Dein Fleisch, wenn du in deinen Spiegel schaust, dann schau dir diesen Typen an, den du im Spiegel siehst und sagst, ich gewinne heute gegen dich. Das musst du tun. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst. Schau dich ganz genau an im Spiegel und sag, ich gewinne heute gegen dich. Ich lasse es nicht zu, dass die Sünde heute gewinnt. Denn du kannst über die Sünde herrschen, sagt der Herr. Die Sünde steht vor der Tür, aber herrsche du über sie, sagt der Herr. Ja? Das führt zu Verderben. Nun, die wichtigste Frage heute: Sagst du Ja zur helfenden Hand, auf dass du hier gesund wirst? Ja? Oder sagst du Nein, ich folge dem Teufel und meinem Fleisch und ich fühle mich wohl in meinem Verderben? Das ist die Frage. Bitte prägt euch dieses Bild ein und betet bitte darüber. Lieber Vater, ich danke dir, Herr, für diese Predigt. Ich danke dir, Herr, dass du immer da bist, jeden Tag, jede Stunde, Herr. Jede Minute, jede Sekunde wartest du vor dem Herzen, vor der Tür unseres Herzens und willst uns helfen, mein Herr. Du reichst uns deine helfende Hand und willst uns erretten, so wie du diesen Mann errettet hast, der 38 Jahre lang krank gelegen ist. Ich bitte dich, Vater, dass so jemand hier ist im Raum, mein Herr, und er deine Hilfe braucht, dass du in sein Leben rufst und dass diese Person Ja sagt zu deiner Hilfe, mein Herr. Egal, mit was das zu tun hat, mit was er zu kämpfen hat, dass er offen zu dir kommt, mein Herr, mit reinem Herzen und sagt, hilf mir, Herr. Und bitte hilf dieser Person. Ich bitte dich von ganzem Herzen, mein Herr. Und lobe deinen Namen und danke dir, Herr, dass du so viel Geduld hast mit uns. Und lehre uns, unsere Geschwister zu lieben. Und dass wir den Nächsten mehr schätzen und höher achten als uns selbst, mein Herr. Ich bitte dich auch für diese drei Seelen, die sich bekehrt haben und insbesondere für den Paul, mein Herr, dass du sein Leben veränderst, mein Heiland, dass er wieder zurückfindet ins normale Leben auch, dass sein Freund sich ebenfalls bekehrt. Vater, danke dir, Herr, dass du das geschenkt hast, dass sich diese drei Personen bekehrt haben. Für den jungen Lukas, mein Herr, möchte ich beten und Herr, auch für die dritte Person, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, mein Herr. Bitte, Herr, hilf ihnen und lass uns hier ein gutes Zeugnis sein und lass uns niemals verzagen, sondern immer auf dein Wort vertrauen, mein Herr. Denn dein Wort ist die Wahrheit und hilft. Dein Wort, mein Herr, ist die Wahrheit. Herr, hab Gnade mit uns, mein Herr, und schenk uns bitte, Herr, Durchhaltevermögen und Geduld und Liebe einfach, mein Herr, und erweiche unsere Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass du so das alles ertragen hast für uns am Kreuz auch und dass du uns einfach errettet hast, alleine durch Gnade. Alleine durch den Glauben sind wir errettet worden, Herr. Was du auf dich genommen hast, werden wir niemals begreifen können, wie schlimm das war. Und du hast für uns gelitten, mein Herr. Herr, niemals sollen wir vergessen, dass du dein Blut gegeben hast, wie du gelitten hast und es acht schätzen, mein Herr, was du für uns getan hast. Gepriesen seist du, Vater. Wir loben dich, Herr. Und bitte komm bald, mein Herr. Ich danke dir, Vater, und erbitte dies in Jesu Christi Namen. Amen.